Ja, ich möchte einfach kurz beten und dann möchte ich euch mein Herz teilen heute Morgen hier und aus dem Wort Gottes austeilen. Ja. Danke, Herr, dass wir dir begegnen durften und dürfen heute in der Anbetung. Danke dir, dass wir dir alle Ehre bringen durften und dürfen, weil du es einfach wert bist. Du bist so gut, Jesus. Das ist einfach fantastisch. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du mir hilfst jetzt, die richtigen Worte zu finden und dass du wirklich derjenige bist am Ende, der uns auferbaut, ermutigt und erquickt und ins Leben hineinführt und in Freiheit hineinführt. Das ist dein Herz. Da, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Amen? Yes. So ist das. Es ist ein Geist der Wahrheit, aber es ist auch ein Geist der Freiheit, der uns in Freiheit hineinführt. Das ist unser Anteil. Ja? Da geht's lang. Es geht himmelwärts. Wenn du an Jesus glaubst, dann hast du eine fantastische Zukunftsperspektive. Ja. Langfristig, auf jeden Fall. Ziemlich lang dann eigentlich irgendwann, ewig quasi. Und das ist gute Nachricht. Ja. Und lass dir das gesagt sein. Einfach herzliche Einladung. Wenn du noch nicht an Jesus glaubst, dann sage ich dir wirklich, hey, suche ihn und ringe darum und sag, ewiges Leben, wäre das nicht was? Ja? Genau. Ich habe ein Thema mitgebracht für euch, das mir in letzter Zeit wieder begegnet ist und das irgendwie in mir arbeitet. Und das ist ein großes Thema in all seinen Facetten. Und ich brauche einfach jetzt Gnade, das zu komprimieren in die nächste Zeit. Und es, ich hoffe, dass es zum Leben, euch zum Leben dient, dann am Ende. Ja, darum geht's, ne? Und mein Thema heute ist Segen und Fluch. Genau. Und im Grunde ist es relativ einfach. Da, wo Licht ist, ist auch Schatten, Dunkelheit. Da, wo Licht ist, ist auch Schatten. Es gibt Tag und Nacht. Ja, und so ist das. Da, wo Licht ist, ist auch Schatten. Und im Grunde sagt die Bibel, es ist Finsternis und Jesus ist das Licht. Er ist gekommen vom Himmel her, ja, und hat das Licht angeschaltet. Und für die, die an ihn glauben, wird es hell. Da ist auf einmal Hoffnung. Das ist dieser Funken Hoffnung und dieses Leben, ja, das dich connectet mit Ewigkeit. Mit etwas, das so wunderbar ist, dass wir es eigentlich gar nicht verstehen können. So herrlich ist das, ja. Und eben, da wo Licht ist, ist auch Schatten. Und ich möchte das ein bisschen ausrollen in Bezug auf Segen und Fluch. Eigentlich fängt ja diese ganze Glaubensreise noch mal ein bisschen neu an mit Abraham in der Bibel. Und Gott hat sich einfach irgendwie diesen Kerl da rausgesucht und hat mit ihm geredet. Und hat gesagt, pass auf, ich will mit dir unterwegs sein. Und er sagt ihm im 1. Mose 12, 1 und 2. Achim, magst du das mal anschmeißen? 1. Mose 12, die ersten zwei Verse. Im Grunde sagt Gott dort, Abraham, hör mal zu, ich will dich segnen. Was heißt segnen? Das heißt, ich will dir Gutes tun. Ich will dich beschenken, ich will dafür sorgen, dass es dir gut geht in allen Dingen. Ja? Da sagte Jahwe zu Abraham, zieh aus, deinem Land weg, verlass deine Sippe, auch deine Familie. Und dann weiter, ich will dich zu einem großen Volk werden lassen und jetzt, ich werde dich segnen und dich groß machen und du wirst ein Segen sein. Das ist der zweite Teil. Gott sagt nicht nur zu Abraham, komm, auf geht's, ich habe da was für dich und ich will dir Gutes tun, sondern er sagt ihm auch, ich möchte auch, dass du Gutes tust, dass du ein Geschenk für andere bist, dass du Segen bist für viele. Und im Grunde genommen hat sich Gottes Herz gegenüber den Menschen nicht geändert. Es ist genau das, was sich hier schon zeigt. Es ist Gottes Herz, dir gegenüber, dass er dir sagt, ich möchte dich segnen. Ich möchte dir gut tun. Ich möchte dich beschenken. Ich möchte gute Dinge wirken in deinem Leben. Es soll dir gut gehen und ich will dir nah sein. Körper, Seele und Geist. Und dann sagt er auch, und ich möchte auch, dass du ein Segen bist für andere wieder. Das, was du mit mir erlebst, das möchte ich, dass du das an anderen weitergibst. Dass du auch ein Geschenk wieder bist für andere. Dass du auch anderen gut tust. Dass du ihnen den Weg zum Leben zeigst, so wie Gott Abraham den Weg gezeigt hat. Also da geht's lang. Dass wir sagen, hey, da geht's lang. Das Leben und die Hoffnung, das Licht findest du in Jesus. Gott möchte, dass wir gesegnet sind und dass wir ein Segen sind für andere. Und bei Abraham natürlich hängt ein ganzes Leben dran. Ne? Diese Geschichte von Abraham, die ganze Kapitelweise geht ja das. Und es ist wirklich spannend, sich damit auseinanderzusetzen. Mit all seinen Höhen und Tiefen. Und es hieß ja auch nicht, dass bei Abraham alles glatt gelaufen ist und dass alles einfach war. Aber wie wir das auch gerade im Lied gesungen haben, die Verheißung war auch von Gott an Abraham, ich werde mit dir sein, ich bin mit dir. Ne? Und so hat Gott ihn eine ganze Lebensreise geführt, hat ihm Verheißung gegeben, hat ihm einen Sohn verheißen, den er auch bekommen hat, nach langem Warten und Geduld. Aber ich möchte euch jetzt in dem Zusammenhang auf eine zweite Bibelstelle aufmerksam machen und vielleicht können wir die auch anschmeißen. Das ist Galaterbrief, 3. Kapitel, Vers 13. Also 3,13 im Galaterbrief. Dann wird nämlich Bezug genommen auf Abraham. Und da geht's los. Von diesem Fluch des Gesetzes hat Christus uns freigekauft, indem er an unserer Stelle den Fluch auf sich genommen hat. Denn es steht geschrieben, wer am Holz hängt, ist verflucht. Und den zweiten Vers noch, 14. So sollte der Segen, den Abraham erhielt, dem Abraham versprochen war, verheißen war, durch Jesus Christus zu allen Völkern kommen, damit wir durch den Glauben den zugesagten Geist empfingen. Hier wird jetzt Bezug genommen, genau eigentlich auf diese Stelle, Abraham. Was hatte Gott Abraham verheißen? Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Und du sollst groß werden unter den Nationen. Und hier schreibt Paulus jetzt, dass dieser Segen, den Gott schon Abraham versprochen hatte, durch Jesus Christus zu allen Völkern kommen soll. Das bist du übrigens. Du bist alle Völker. Du bist einer dieser Völker. 2000 Jahre später. Und unser Land ist erreicht worden mit dem Evangelium. Mit der guten Nachricht von Jesus Christus. Und was ist diese gute Nachricht? Die gute Nachricht ist, dass Jesus dich freigekauft hat von einem Fluch. Was ist denn dieser Fluch, von dem hier im Vers 13 die Rede ist? Von diesem Fluch. Es ist der Fluch des Gesetzes. Was bedeutet das? Was ist der Fluch des Gesetzes? Also, im Alten Testament, das Tolle am Gesetz war, das Gesetz des Mose war, dass Gott den Menschen gesagt hat, wie sie leben sollen. Zum Beispiel denken wir an die 10 Gebote. Ja. Du sollst Gott lieben, du sollst ihn ehren, Vater und Mutter ehren und so weiter. Du sollst nicht stehlen, sollst dies nicht, sollst das nicht. Und Gott hat gesagt, wenn ihr das macht, segne ich euch. Dann ererbt ihr das ewige Leben letztlich. So, eigentlich toll. Gott sagt dir, so geht's. Da geht's lang, so musst du das machen. Ich will mit euch sein, tut, was ich gesagt habe. Dann wird's euch gut gehen. Was ist das Problem an der Geschichte? Ihr kriegt das nie auf die Reihe. Und ich auch nicht. Und die Israeliten damals haben es auch nicht auf die Reihe gekriegt. Weil das nämlich nicht in uns ist, den Willen Gottes aus unserer eigenen Kraft zu tun. Und das ist der Fluch des Gesetzes. Das ist quasi der Haken an der Sache. Du kannst versuchen, ein gutes Leben zu leben, mit Gottes Standard verglichen, wirst du scheitern. Und das ist eben das Ding. Meine Oma hat auch immer gesagt, ach, ich habe doch ein gutes Leben gelegt, ich schaffe schon in den Himmel. Oh, Oma, guck noch mal genauer hin. Also ist dieses, ne? Und das, aber der Fluch des Gesetzes ist, wir können aus eigener Kraft Gott nicht gerecht werden. Und eigentlich müsste Gott dich bestrafen. Sorry, er ist so gerecht, ja? Er kann nicht über das Schlechte im Menschen einfach hinwegsehen. Er kann nicht fünfe gerade sein lassen. Wenn er fünfe gerade sein lassen würde, wäre er nicht Gott. Dann wäre auch er nicht gerecht und nicht perfekt. So musst du Gott einen Ausweg finden. Und der Ausweg ist Jesus Christus. Dass er sagt, dich würde ich gerne verschonen. Okay, also spring ich für dich in die Lücke. Und Gott selbst ist zum Fluch geworden, hat diesen Fluch auf sich genommen. Und das war Jesus Christus, der ohne Sünde war, ohne Schuld, ist für dich, hat sich für dich verfluchen lassen, ist ein Verbrechertod am Kreuz gestorben. Und durch Glauben können wir jetzt sagen, hey, ich glaube, dass Jesus Christus gelebt hat, dass er für mich gestorben ist, dass er die Sünde der Welt auf sich genommen hat und dass er auferstanden ist. Und das, auf einmal darf ich durch Glauben empfangen und sagen, Gott, ich kann dir nahe sein und du willst mich segnen. Und ich kann ein Segen sein. Und ich muss nichts tun, außer glauben und dieses Geschenk annehmen. Das ist der Fluch der Vergänglichkeit, dem wir alle unterliegen. Hä? Wer stirbt nicht in diesem Leben? Bitte jetzt aufzeigen, dann können wir was von dir lernen. Nein, wir werden alle sterben. Das ist der Fluch der Vergänglichkeit, der auf dieser Welt liegt. Dem kannst du nicht entkommen. Nur durch Jesus Christus. So. Das ist das eine Ding, das ganz grundsätzlich ist, ja. Und ich habe das auch gewählt, die Stelle, um zu zeigen, das ist eine Sprache, die Bibel benutzt, einfach. Segen und Fluch. Segen ist uns vielleicht noch irgendwie eher geläufig, ja. Gute Wünsche, Segenswünsche. Fluch, ja, harte Worte vielleicht, ne. Nehmen wir vielleicht das Wort auch gar nicht so in den Mund mehr in unseren Tagen. Ist in anderen Kulturkreisen ganz anders. Und es gibt eben noch mehr zu sagen zu diesem Thema, mehr Zusammenhänge. Da, wo Licht ist, ist auch Schatten. Und wir leben in dieser Welt, die gefallen ist, die vergänglich ist, die vergehen wird. Nichts hier hat ewig Bestand. Nichts hält ewig. Auch mein Handy nicht. Also, und das müssen wir akzeptieren. Und damit müssen wir auch akzeptieren, dass es geistliche Prinzipien gibt, die einfach wirksam sind in dieser Welt. Ein Prinzip ist, du kannst durch Glauben deines Herzens ewiges Leben bekommen durch Jesus. Das ist ein geistliches Prinzip. Ja? Genauso ist es aber auch ein Prinzip, dass wir durch Unheilsworte Fluch freisetzen können in dieser Welt. Und dass es Fluch gibt. Dass es eine Last ist, dass es Bindungen gibt, geistliche Bindungen, die in dieser Welt eine Rolle spielen. Und dein Anteil ist, ein Leben in Freiheit zu leben. Jesus möchte dich frei sehen. Und er möchte, dass du nicht gebunden bist. Jesus hat ja dann auch vorgelesen aus Jesaja, als er angefangen hat zu wirken und hat letztlich gesagt, ne, ich bin derjenige, von dem die Bibel sagt, ja, dass es heißt, der Geist des Herrn ist auf mir und ich bin gekommen, um in Freiheit zu führen. Ich bin gekommen, um Ketten zu sprengen, Ketten zu lösen. Was heißt denn das? Wir singen das ja auch immer wieder, kommt in den Liedern vor, ne? Der die Ketten sprengt und so. Was heißt denn das? Welche Ketten sprengt er denn? Eine Fessel ist sicherlich der Fluch der Vergänglichkeit. Du bist gefesselt, letztlich angebunden in diesem Leben und zum Tode verurteilt letztlich. Du wirst sterben. Aber Jesus kann diese Fessel für dich lösen. Und wenn du glaubst, dann kannst du ewiges Leben durch ihn ererben. Zack, eine Fessel weg. Ja, und das ist die dickste Kette. Das ist das Ding, ja. Erlösung, ewiges Leben, das ist das Ding. Und trotzdem gibt es eben Einflüsse, die uns letztlich in diesem Leben noch festhalten wollen, die uns Lasten auferlegen wollen. Ja? Und ich möchte, dass du nicht unter diesen Lasten leben musst. Und wie wir in dieses Leben in Freiheit hineinführen, ist letztlich wirklich, dass wir der Stimme Gottes folgen. Dass wir auf ihn hören und seinen Willen tun. Ist ganz einfach. Im 5. Mose Kapitel 28 wird dieses ganze Spiel mit Fluch und Segen auch ausgerollt. Es ist sehr, sehr deutlich und sichtbar, was damit gemeint ist. Und das Kapitel fängt damit an, dass der Herr gesagt hat damals zu den Israeliten, wenn ihr auf meine Stimme hört und mir folgt und tut, was ich euch sage, dann will ich euch segnen. Und das bedeutet, dir und deinem Haus soll es gut gehen, deinen Kindern soll es gut gehen, deinen Ziegen und Schafen, Kamelen und was da sonst noch rumläuft, soll es gut gehen. Ja, du sollst zu essen haben, du sollst zu trinken haben. Okay, jetzt muss man das irgendwie übersetzen. Was bedeutet das für uns heute? Ganz einfach, dass es dir gut geht. Dass du ein Auto hast und eine Wohnung hast und eine Arbeit hast oder ob es Kamele sind, ja, dann ist es halt ein Kamel oder ein Auto. Also, dass es dir gut geht. Und dann wird ausgeführt, was Fluch bedeutet. Das ist auch wieder ganz einfach. Dass es dir scheiße geht. Dass es dir schlecht geht. Und das heißt, wenn du nicht hörst auf den Herrn und ihm nicht folgst, der Stimme, die dich führen und leiten will, dann wird es dir schlecht gehen, automatisch. Du wirst auf den Pfad kommen in deinem Leben, der in der Sackgasse endet. Und dann wirst du all das nicht haben. So, ist ziemlich schwarz-weiß dort gemalt, ja. Aber es macht sehr, sehr deutlich, worum es geht. Es geht darum, von Gott zu hören und ihm zu folgen. Und ja, ein Leben zu führen, das ihm gefällt. Aber jetzt für uns, er hilft uns dabei. Wir müssen es nicht aus eigener Kraft tun, sondern er möchte uns seinen Geist schenken. Das war die Verheißung aus Galater 3, Vers 14. Die Verheißung Abrahams war nämlich auch, durch den Glauben den zugesagten Geist zu empfangen. Dass Gott sagt, ich weiß, du kriegst das nicht auf der Reihe, dieses Leben. Aber ich schenke dir was. Ich schenke dir jemanden, der dir hilft. Ich schenke dir jemanden, der an deine Seite kommt und mit dir durch dieses Leben geht und dir den Weg zeigt. Und das ist der Heilige Geist. Und da ist eine Verheißung, eine Zusage, ein Versprechen für dich. Ja? Diesen Geist des Lebens, von dem Jesus gesprochen hat, diesen Geist zu empfangen und mit diesem Geist erfüllt zu werden. Und er wird dich lehren und dich in alle Wahrheit führen. Er wird dir die Augen öffnen für das, was für dich wichtig ist. Er wird Jesus verherrlichen und groß machen und du dieses so ist das mit Jesus. Das heißt, du bist nicht alleine in diesem Leben. Und das ist doch wunderbar. Jetzt möchte ich dir noch erklären, wie in dieser Welt uns auch Fesseln angelegt werden können. Wie wirkt Fluch und wie kommt Fluch in unser Leben? Ganz grundsätzlich habe ich schon erklärt, Vergänglichkeit. Aber jetzt nochmal praktisch. Das eine ist Sünde, das ist Schuld. Schuld, die nicht ans Kreuz gegeben wird, die nicht erlöst wird. Ja, ist immer ein Haken in deinem Leben. Das ist so wie, du willst ein Haus bauen, hast die Kohle nicht, gehst zur Bank und sagst, ich brauche einen Kredit, sonst kann ich das Haus nicht bauen. Dann sagt die Bank, was haben sie denn? Ja, okay, ein bisschen. Okay, ja, wir geben dir Geld. Dann kriegst du die Kohle, baust das Haus, aber die Scheißhütte gehört dir eigentlich gar nicht. die Bank hat immer noch den Finger drauf. Und wenn du die Raten nicht zahlen kannst von dem Kredit, nicht zurückzahlen kannst, dann nehmen sie die Hütte wieder weg. Das heißt, da ist eine Schuld. Das ist eine Schuld, die gegenüber der hast du dich verpflichtet, gegenüber der Bank. Das hast du unterschrieben quasi, ne? Und da besteht eine Schuld. Und so gesehen hat die Bank ein Anrecht an deinem Leben, an deinem Haus. Und so ist das bei uns auch. Da, wo Schuld ist, die nicht unter das Kreuz gebracht wird, die nicht erlöst ist, wo Jesus nicht sein Kreuz dazwischen hält und sagt, stopp, dafür habe ich schon bezahlt. Da besteht ein Anrecht auf dein Leben von jemandem, der dich nicht segnen will, sondern der kommt, um zu rauben, zu stehlen und zu töten. Es gibt jemanden da draußen, der möchte dir Fesseln anlegen. Das ist der Feind, das ist Satan. Er möchte dich klein halten. Er möchte dich nicht segnen. Er möchte nicht, dass du den Weg zum Leben findest. Schuld ist das eine. Und wir finden dieses Prinzip auch an verschiedenen Stellen im Alten Testament. Gerade auch bei Adam und Eva. Gott hat gesagt, weil du das getan hast, sollst du verflucht sein. Das ist das, weil du nicht gemacht hast, was ich gesagt habe. Wenn wir uns von den Wegen Gottes entfernen, wo Schuld ist in unserem Leben, Sünde, hat der Feind immer eine Öse, an der er ziehen kann. Der zweite Punkt ist, wie Fluch in unser Leben kommen kann oder wo Ketten kommen können in unser Leben, ist durch Worte. Das ist die Macht der Worte. Und ich möchte, dass wir da auch mal eine Bibelstelle lesen. Vielleicht kannst du noch mal anschmeißen. Römer 3, Vers 13. Schon wieder 3, 13. Mal gucken. Kannst du die folgenden Verse auch noch anschmeißen? Was ist das? 13, 14, 15 oder so? Also ihre Kehle ist ein offenes Grab und mit ihrer Zunge formen sie Lügen. Schlangengift verbirgt sich hinter ihren Lippen. Ihr Mund ist voller Flüche und Drohungen. Ihre Füße sind schnell, wenn es darum geht, Blut zu vergießen. Letztlich geht es hier um den Menschen, ne? Und auch Jakobus schreibt das im Jakobusbrief, dass die Zunge ein schwieriges Teil ist. Du kannst mit der Zunge freundliche Worte sprechen und du kannst mit der Zunge schlechte Worte sprechen. Einmal bringst du Leben, du ermutigst, du ermunterst, du baust auf und in dem nächsten Moment reißt du mit deinen Worten wieder ein, indem du verurteilst. In dem du runtermachst und sagst, du bist scheiße. Ich sag's, ja? Wir können Leute verurteilen durch unsere Worte. Einmal bringt es Leben hervor und einmal Fluch. Und Paulus schreibt dann, Jakobus im Jakobusbrief, das soll nicht so sein bei euch. Achtet auf eure Zunge. Und warum ist das mit der Zunge so, wie es ist? Wenn ihr mal dran denkt, in der Schöpfungsgeschichte, Gott hat geschaffen, hat alles geschaffen, was ihr seht, durch sein Wort, indem er gesagt hat, es werde Licht und es ward Licht. Und dann heißt es, Gott schuf den Menschen in seinem Bilde, in seinem Ebenbild. Du bist ein Spiegelbild von Gott letztlich, ein Stück weit. Und du hast in gewisser Weise Fähigkeiten, die Gott widerspiegeln. Du bist kreativ, du kannst denken. Der Mensch ist das einzigste Geschöpf, das logisch denken kann auf dieser Welt. Und in gewisser Weise kann auch der Mensch durch seine Worte eben segnen und verfluchen und schaffen. Ja? So wie Gott gesprochen hat, es werde Licht, kannst auch du segnen durch deine Worte und Leben hervorbringen. Du kannst sogar ewiges Leben hervorbringen. Wenn du jemandem von Jesus erzählst und der glaubt deinen Worten, empfängt er ewiges Leben dadurch, dass du ihm von Jesus erzählt hast. Deine Worte haben Kraft. Der Mensch kann durch Worte auch in der geistlichen Realität einen Kurs abstecken, Dinge freisetzen. Das ist ja auch nichts anderes, als wenn wir beten. Wir beten zu Gott, der unsichtbar ist, den wir nicht sehen. Das ist ein geistliches Prinzip. Wir reden mit Gott. Wir hören sogar von Gott. Der redet sogar mit mir. Aber wir sprechen mit ihm und wir bitten ihn um Dinge. Und wenn dann Dinge geschehen, dann ist das geschehen auf dein Wort hin, weil du gebetet hast. Versteht ihr? Es ist ein Prinzip des Sprechens, das Gott widerspiegelt. Er hat durch Worte geschaffen. Gott spricht immer zum Guten. Der Mensch spricht aber leider nicht immer zum Guten. Aber das Prinzip ist immer noch wirksam, dass deine Worte Macht haben. Und so ist es eben auch, und es finden sich viele Stellen in der Bibel, dass wenn der Mensch Unheilsworte spricht, das einen negativen Effekt hat auf andere. Und dann kommen wir in den ganzen Bereich hinein, auch eben von Zauberei, der Tod und Verderben bringt. Das ist auch das, was hier anklingt. Der Mund ist voller Flüche und Drohungen. Und es entstehen geistliche Bindungen und negative Effekte, ja. Ein Fluch ist etwas, unter dem wo du drunter kommen kannst. Und das ist so wie ein leichtes Gift. Es wirkt über die Zeit. Ja. Und es trübt quasi dein Leben. Und das Tolle ist, dass wir ein Gegengift haben. Und das Gegengift ist das Blut Jesu Christi. Es ist das Blut Jesu Christi, das vergossen worden ist zur Vergebung von Schuld und das dich frei macht. Das ist das beste Gegengift, das es überhaupt gibt. Dass das Leben in sich ist. Das Leben ist im Blut, sagt das Wort Gottes. Und wir dürfen quasi durch Glauben das in Anspruch nehmen und können frei werden von geistlichen Bindungen und Dingen, die schief laufen in unserem Leben. So, jetzt müsst ihr aufpassen. Ich sage jetzt nicht, alles, was in deinem Leben nicht läuft, da ist ein Fluch im Spiel. Nein. So sind nicht. Es passieren einfach dumme Dinge. Wir passen nicht auf alle möglichen Umstände des Lebens einfach, ja? Okay? Ich möchte euch nur darauf hinweisen und dafür sensibilisieren, dass es Dinge zwischen Himmel und Erde gibt, die Einfluss haben können auf dein Leben und auf das Leben deiner Familie, Freunde, in deinem Umfeld, ja, die einfach geistliche Zusammenhänge haben, negative Einflüsse, Bindungen. Und du sagst, Mensch, ich weiß auch nicht. Ich kenne auch Beispiele, sagst, ja, bei denen in der Familie, da ist immer einer schwer krank. Immer. Woher kommt denn das? Und letztlich haben wir die Antworten nicht, ja? Aber wir dürfen nachspüren und gucken. Kann es sein, dass in bestimmten Fällen, wo sich einfach nichts bewegt, wo es nicht vorwärts geht, immer wir vor die gleichen Mauern stoßen, festgehalten sind, die nicht durchbrechen, dass dort auch geistliche Einflüsse sind, die wir erst lösen müssen, die wir brechen können im Namen Jesus und durch das Blut Jesu Christi, damit was vorwärts geht, damit wieder Dinge aufwachsen können, damit Leben kommen kann. Und ich habe halt jetzt, dadurch, dass ich viel so unterwegs bin und immer wieder Christen ermutige, für Christen bete und auch, natürlich auch für Nicht-Christen, aber ja, dieses versuche Segen freizusetzen auch in anderen, immer wieder an Punkte auch gekommen, wo ich gemerkt habe, auf einmal, oh, vielleicht müssten wir da mal anders beten. Einfach mal ein Gebet sprechen und sagen, in Jesu Namen, ich spreche jetzt von dir jedwede geistliche negative Bindung. Und manchmal sind die Leute sich dessen gar nicht bewusst. Ich tue das und auf einmal weinen sie. Sie wissen selber gar nicht, warum. Du merkst, eine Last fällt ab. Etwas ist zerbrochen in dem Moment. Und sie kommen in eine neue Freiheit hinein. Und es gibt viele Beispiele auch dafür in der Bibel, wo durch Fluch Krankheit gekommen ist, wo durch Worte, die Leute gesprochen haben, wirklich negative Konsequenzen sichtbar werden. Ja? Und ich möchte euch aber nochmal auf eine Sache aufmerksam machen, oder auf, sag mal, ich pick jetzt einfach mal 2, 3 Punkte nochmal raus, von denen ich denke, guck da doch einfach nochmal hin mit mir jetzt. Ich kann jetzt nicht das ganze Thema noch ausrollen in allen Facetten. Ich will euch einfach nur so ein bisschen da nachdenklich machen und mal gucken, ja? Und dann könnt ihr dem ja auch selber nachgehen, dem ganzen Thema nochmal. Ich habe vorhin schon über die 10 Gebote gesprochen. Vielleicht können wir das auch nochmal kurz anschmeißen. 2. Mose 20. Direkt am Anfang, glaube ich, oder? Kapitel 1, also Vers 1, 2 folgende. Kann das sein? Habe ich mir das richtig aufgeschrieben? 2. Mose 20. Genau. Dann gab Gott dem Volk seine Gebote. Und er sagte zu Mose und durch Mose: Ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich aus Ägypten herausgeführt. Ich habe dich aus der Sklaverei befreit. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Also das richtete sich ja damals an das Volk Israel. Sollst dir kein Gottesbild anfertigen? Mach dir überhaupt kein Abbild von irgendetwas im Himmel oder auf der Erde? Und dann noch mal ein bisschen weiter. Wirf dich nicht vor fremden Göttern nieder und diene ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein leidenschaftlich liebender Gott und erwarte auch von dir ungeteilte Liebe. Und wenn sich jemand von mir abwendet, dann ziehe ich dafür noch seine Nachkommen zur Rechenschaft bis in die 3. und 4. Generation. Also abwenden, das heißt in anderen Übersetzungen auch, nicht auf mich hört, wenn er gegen mich handelt, nicht in meinem Sinne handelt, dann ziehe ich dafür quasi die Kinder und Kindeskinder zur Rechenschaft, bis ins 3. und 4. Glied. Bei Luther steht, glaube ich, für die Schuld der Väter, für die Missetat der Väter, ja, ziehe ich noch bis in die 3. und 4. Generation quasi heran. Die Missetat der Väter. Das ist so ein Punkt, der natürlich unser Land in besonderer Weise auch betrifft. 3, 4 Generationen vor uns hat unsere Schuld, haben unsere Vorfahren, unsere Großeltern, Urgroßeltern in einer Zeit gelebt, in dem unser Land als Ganzes große Schuld auf sich geladen hat. Und viele waren beteiligt an den Verbrechen der Nazizeit. Und wenn wir das lesen, Gott sagt, und in dem Fall haben wir wirklich uns auch vergangen an den Juden, an Gottes Volk. Und ich sage dir eins, Gott, da ist eine Bindung, da ist ein Schuldschein ausgestellt worden. Ja? Wenn dort Vorfahren in deiner Familie beteiligt waren, muss das unter das Kreuz, muss Vergebung da rein. Da steht ein Schuldschein aus, der ist nicht einfach beglichen. Und ich habe das selber erlebt mit Leuten, auch im Gebet und auch in der Gebetsseelsorge, die an Punkten waren, wo es in ihrem Leben nicht weiterging. Da war zum Beispiel eine Frau bei uns im Team damals, die war auf der Bibelschule, geisterfüllte und das volle Programm leidenschaftlich für Jesus. Es gab Punkte in ihrem Leben, da ging es nicht vorwärts. Zum Beispiel, da war ein Punkt von Kontrollzwang da. Und irgendwann haben wir mit ihr gesessen und gebetet und ich habe sie dann einfach nochmal gefragt, wie ist denn das? In dem Fall, sie war Österreicherin. Und dann sagt sie, haben deine Vorfahren irgendwie was mit Nazi-Verbrechen zu tun gehabt zu der Zeit? Großvater, Großeltern, sagt sie, ja, das weiß ich auch. Mein Großvater quasi, der war bei der SS und so mit dabei und schlimme Dinge sind da passiert. Dann sagt sie, ja, aber ich weiß, meine Mutter hat das teilweise auch schon durch so mit dem Herrn. Hat er gebetet und so. Das ist irgendwie, sagst du, teilweise hast du gesagt, okay. Ja, so ganz genau wusste sie ja dann auch nicht und so. Und dann habe ich gesagt, okay, vielleicht schadet ja nichts, wenn wir dann auch einfach nochmal beten dann. Ja? Und dann haben wir einfach gesagt, okay, sagst du jetzt einfach so, Herr, stellvertretend, es tut mir wirklich leid, was auch wo, an den Verbrechen, die auch meine Vorfahren letztlich beteiligt waren gegen dein Volk. Und ich sage mich jetzt wirklich los von diesem Geist des Todes, der sich gegen dein Volk gerichtet hat. Habe ich dir so vorgesagt. So zwei Sätze. Das betest du jetzt einfach nach. Hat sie gesagt, ja, das kann ich schon machen. Dann hat sie angefangen und sie konnte es nicht sagen. Sie hat den Satz nicht über ihre Lippen gebracht. Sie konnte es nicht sagen. Sie konnte sich davon nicht lossagen. Sie konnte es nicht aussprechen. Obwohl sie an Jesus geglaubt hat. Und das ganze Programm. Sie konnte es nicht sagen. Und dann bin ich hingegangen und habe gesagt, ist kein Problem. Ich lege dir jetzt die Hände auf. Ich habe ihr die Hände aufgelegt und habe zuerst gebetet. Habe gesagt, du sollst frei sein. Wir lösen dich jetzt davon im Namen Jesu. Ja, alles kein Ding. Und dann, danach, nach dem Gebet, konnte sie es sich selber sagen. Und sie hat es rausgebracht und dann hat sie geweint. Und hast richtig gemerkt, zack, jetzt ist was kaputt gegangen im guten Sinne. Das ist eine Bindung gelöst worden. Bang. Weil eine Schuld unter das Blut gebracht worden ist. Und das sind eigentlich die schwierigsten Dinger noch mit, denn da, wo Schuld ist, auch noch und Unheilsworte zusammenkommen, da entstehen ganz starke Bindungen. Die Schuld letztlich, die aktiv da durch ihren Vorfahren auch ausgeübt worden ist, ja, ich weiß es ja jetzt in dem Fall nicht genau, aber es wurde ja auch oft wirklich gesprochen gegen die Juden, ja, es wurden Unheilsworte ausgesprochen über sie. Da entstehen ganz starke geistliche Bindungen, die nachwirken durch die Generation. Und man würde es nicht denken. Aber es ist wirklich, ich kenne Fälle, ich kenne jemanden, Leute, eine Freundin von uns. Auch dann gläubig an Jesus, Bibelschule, komplette Programm. Und die kam in einem Punkt im Leben, da war es damit, ging es um das Thema Lobpreis. Wir hatten ja heute auch hier Lobpreistrainingstage. Und jetzt war das Thema, Hände heben im Lobpreis zur Ehre des Herrn. Wurde darüber gelehrt irgendwie, dass es in der Bibel vorkommt, so kein Ding ist, dass es eine Gebetshaltung ist, himmelwärts und Bibelstellen, wo das ganz klar steht, ne? So alles kein Ding. Und sie konnte das nicht. Sie konnte im Lobpreis ihre Hände nicht heben. Und dann hat mal jemand darüber gesprochen, hat gesagt, denk mal, Drittes Reich, was haben die da alle gemacht? Den rechten Arm Hitlergruß. Und es kommt immer mal wieder vor, dass heute Leute im Lobpreis, in der Anbetung Gott nicht so begegnen können, wie sie es gerne möchten, oder die Arme nicht heben können. Und auch mit unserer Freundin dort hat dann der Prediger damals in der Geschichte mit ihr gebetet. Sie haben das unter das Kreuz gebracht, diese Schuld dort. Und ab dem Tag kein Problem mehr. Klingt vielleicht alles ein bisschen spooky hier. Aber sorry, es hilft ja nichts. Es nützt ja nichts. Also, lasst uns drüber reden ein bisschen irgendwie. Hä? Auch wenn das vielleicht ein bisschen, wie geht das jetzt? Ich will euch einfach sagen, es gibt diese Dinge zwischen Himmel und Erde. Ja. Und wir müssen da rangehen, damit wir in eine größere Freiheit kommen. Weil Gott möchte nicht, dass solche Dinge nicht für dich funktionieren. Oder dass immer irgendwo in bestimmten Lebensbereichen es nicht vorwärts geht. Er möchte das nicht für dich. Er möchte, dass du Leben hast und lebst. Und in der Freude und in der Fülle. Jesus hat dir verheißen, Leben in Fülle. Das heißt nicht so, ja. Können wir nochmal zurückspringen kurz an den Anfang der 10 Gebote. Du heißt, du sollst keine anderen Götter neben haben. Ich bin ein liebender Gott. Ja. Und du sollst dich vor keinem anderen Gott beugen. Ich weiß gerade den Vers nicht, ob der... wo steht's? Eifernder Gott, der die Missetat der Väter heimsucht. Irgendwo habe ich es doch vorhin gelesen, du sollst dich nicht niederwerfen vor anderen Göttern. Ne? Möchte ich dich auch darauf aufmerksam machen, wenn irgendwann in deinem Leben es mal eine Rolle gespielt hat, dass du in der Esoterik drin warst, dass du dich mit anderen geistlichen Einflüssen auseinandergesetzt hast und geglaubt hast, dass da was Gutes für dich drin ist, dann ermutige ich das wirklich. Guck, vielleicht hast du es auch schon gemacht oder so. Vielleicht spielt das auch gar keine Rolle in deinem Leben. Aber für die, die das vielleicht betrifft, bete darüber. Bring das vors Kreuz. Bring das unter das Kreuz. Und vor allem, bitte nicht dort, bitte erstens dort um Vergebung. Sag, Jesus, es tut mir leid, dass ich mich damals darauf eingelassen habe. Vielleicht habe ich es nicht besser gewusst. Und dann sag dich davon los. Bleib nicht dabei stehen, sondern sag, ich sage mich nochmal ganz bewusst von diesen Einflüssen los. Ich möchte nicht, dass diese Mächte noch einen Einfluss haben in meinem Leben. Sag dich davon los. Weiß das zurück im Namen Jesu. Jetzt gucke ich auf die Uhr. Kommen wir mal zum Schluss. Hä? Ich möchte noch einen dritten Punkt ansprechen. Ganz praktischen Punkt. Self-imposed curses. Wie heißt das auf Deutsch? Also, die Macht der Worte, die wir sprechen, kann sich nicht nur gegen andere richten, sie können sich auch gegen dich selbst richten. Ich nenne dir ein Beispiel. In der Geschichte mit Abraham und dann Isaak, der Sohn von Abraham, Isaak und Rebekka, die hatten ja zwei Söhne, ne? Jakob und Esau. Und das war ja diese ganze tricky Geschichte, wo die Mutter, die Rebekka, zusammen mit ihrem Sohn Jakob, dann ihren Mann, den Isaak, quasi verarscht haben. Rebekka wollte, dass den Segen des Erstgeborenen, dass den der Jakob kriegt und nicht der Esau. Das war irgendwie ihr Liebling. Dann haben sie das ja so gedeichselt, ne, dass sie ihren Vater da beschummelt haben. Und dann hat er das gemacht. Der war schon blind, der konnte nicht mehr sehen. Dachte dann, das ist der Esau, segnet ihn. So. Und Jakob sagt eigentlich zu seiner Mutter, sondern so nach dem Motto in der Geschichte, ist denn das richtig und so? Da lade ich ja Fluch auf mich so ungefähr. Das kann ich doch nicht machen. Ich kann doch nicht den Erstgeburtssegen da erschleichen quasi lügen. Ne? Erste Geburt, später, du sollst ja nicht lügen. Okay, das war ihm irgendwie auch schon klar. So, und dann sagt seine Mutter zu Jakob, ach Junge, dann soll der Fluch mich treffen. Sie wollte unbedingt, dass Jakob den Erstgeburtssegen kriegt, ihr Liebling. Und dann hat sie gesagt, okay, ich nehme das auf mich. Wenn da eine Schuld ist, dann nehme ich diese Schuld auf mich. So, wenn du in diesem Kapitel weiter runterliest, gegen Ende, ja, Jakob muss ja dann fliehen und die ganze Familiengeschichte, da ist er eh irgendwie schwierig dann, durch diese Geschichte. Und findet man in Vers 46 den Vers, ich wünschte, ich wäre nicht mehr am Leben. I'm tired of living. Im Englischen, ich bin des Lebens müde. Dann möchte ich lieber sterben, sagt sie. Also ich lese jetzt nicht den ganzen Zusammenhang extra. Lies es einfach sonst selber nochmal nach. 1. Mose, Kapitel 27 steht die Geschichte. Wen es interessiert, 27. Kapitel, 1. Mose. Aber sie hat das vorher gesagt, okay, ich nehme diesen Fluch dann auf mich. Jakob, mach dir keinen Stress, ich trete dazwischen. Und am Ende ihres Lebens, später sagt sie, ich bin des Lebens müde, ich möchte eigentlich sterben. Wo kommt denn es her? Jetzt kann man sagen, ja, das ist schwieriges Leben, ja, ist dumm gelaufen mit der Familie irgendwie, ja, die Geschwister haben sich nicht vertragen und es ist ja auch alles hart gewesen und so. Ja, war es auch. Aber es gibt einen geistlichen Zusammenhang an der Stelle. Sie hat das bewusst auf sich genommen. Und letztlich, was sie gemacht hat, ist, sie hat sich selber unter negative Worte gestellt. Sie hat selber Unheilsworte über sich ausgesprochen. Und eben da, ich kenne auch eben Menschen, wo es ihnen schlecht ging, auch mit depressiven Tendenzen manchmal, und sagen, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. wenn das so weitergeht, Herr, ist es besser, setz meinem Leben ein Ende. Oder diese Gedanken über sich selber, negative Gedanken, ich kann nichts, ich bin nichts. Und es kann auch getriggert sein, dass dein Vater, deine Mutter, Eltern, einflussreiche Personen, die irgendwie nahegelegt haben, du bist nichts, du kannst nichts. Da wurden schon negative Worte auf dein Leben gelegt. Und du hast angefangen, diese Worte selber zu glauben. Und du betest dir selber vor in Gedanken. Eigentlich, ich kann auch nichts. Und wieder ist was schiefgegangen und sagt, siehste, stimmt auch. Ich bin schlecht. Ich bin nicht gut. Ich bin nicht gut genug. Da möchte ich dich auch ermutigen. Tapp nicht in diese Falle. Es sind nicht einfach nur Gedanken. Da, wo du so über dich denkst und so über dich selber sprichst, lädst du Schuld auf dich. Weil Gott möchte das nicht, dass du so über dich sprichst. Weil, warum? Weil es eine Lüge ist. Du lügst dich selber an. Und dort entsteht Schuld. Und der Feind hat eine Möglichkeit, in dein Leben einzuhaken. Und er wird daran ziehen. Und wenn er kann, wird er dich runterziehen. Deswegen ermutige ich dich heute an der Stelle auch. Prüf das für dich. Wenn das mal so war oder wenn das so ist, da ist eine Festung in dir, die sagt, du kannst nichts, du bist nichts und du hast dieses Momentum in dir immer, dann bring das ans Kreuz. Sag, Jesus, vergib mir das. Ich weiß, es ist eine Lüge. Du sagst nicht, dass ich nichts bin und nichts kann. Und ich lege das jetzt ab am Kreuz. Vergib mir das. Und ich löse mich auch von diesen Gedanken. Ich sage, das sollen nicht meine Gedanken sein. Nicht mehr. Sondern ich will hören, Jesus, was du über mich sagst. Ich will deine Wahrheit über mich hören. Und dort möchte ich hineinwachsen. Und wenn das so in deinem Leben war oder ist, ist es auch gut, das zu bekennen, laut zu sagen vor jemandem, dem du vertraust. Und da auch für dich beten zu lassen, dass jemand mit dir sagt, genauso soll es sein. Du wirst nicht mehr dieser Lüge glauben in Jesu Namen. Wir lösen dich davon. Wir lösen diese geistlichen Festungen und auch diesen Fluch, unter dem du gekommen bist, und du sollst leben. Gut. Der Worte sind genug gewechselt. Lasst uns endlich Taten sehen. Also, einfach an der Stelle auch mein Angebot. Ich bin hier heute. Wenn dich das, was ich gesagt habe, irgendwie angesprochen hat und es wirklich für die merken, da arbeitet etwas in mir und du hast das Gefühl, da ist ein Punkt aus dieser Predigt, wo du beten möchtest, wo du frei werden möchtest, dann lass diesen Tag nicht an dir vorübergehen, sondern geh da vor Gott alleine, noch besser mit jemandem zusammen, auch mit mir. Ich bin noch hier, ich bete gerne für dich. Und niemand wird verurteilt. Es gibt auch Dinge, die wir kommen. Da können wir nichts dazu. Ja? Durch schlechte Familienverhältnisse, genauso wie meine Bekannte, dass ihr Großvater dort an Verbrechen beteiligt war. Was kann sie denn dafür? Gar nicht. Aber der Punkt ist ja, sie hat trotzdem in gewisser Weise drunter gelitten. Und das soll nicht sein. Wir haben ein Gegenmittel, das wir anwenden dürfen. Das ist der Name Jesu Christi und das ist das Blut Jesu. Und das ist Freiheit und Leben für uns. Und ich möchte, dass du in Freiheit lebst. Dass dein Leben aufblüht, dass du gesegnet bist und dass du ein Segen für andere sein kannst. Das ist dein Mandat. Das ist dein Anteil. Du sollst gesegnet sein und du sollst ein Segen für andere sein. Amen. Amen.